Liebe Gemeinde, selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. In dieser Seligpreisung, da geht es um das Herz, um das reine Herz. Und wir verbinden, wenn wir an Herz denken, gewöhnlich die Welt der Gefühle. Herzschmerz, Herzkino, herzzerreißend oder auch Barmherzigkeit. In der Bibel ist es anders. Da ist das Herz die Brutstätte der Gedanken, Pläne und Ziele, also das, was wir heute eigentlich Hirn nennen, die auf geheimnisvolle Weise in unserem Inneren entstehen und schließlich dann unsere Worte, unsere Taten, unsere Entscheidungen, die kleinen und großen im Leben und auch unsere Wege, die wir gehen, bestimmen. Das kommt sehr schön zum Ausdruck in einem Spruch, den Sie alle kennen: Der Mensch denkt, Gott lenkt. Dieser Spruch stammt aus der Bibel, Sprüche 16, und lautet dort so: Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Ein reines Herz haben, das bedeutet dann also reine Gedanken haben, reine Pläne haben, reine Ziele haben. Also was unter unserer Schädeldecke, hinter unseren Augen vor sich geht, was wir im Schilde führen, das ist gemeint mit reines Herz oder auch unreines Herz. Warum ist es so wichtig, dass wir ein reines Herz haben? Man könnte ja auch sagen, ja, ist ja egal. In der Bibel steht nicht nur einmal, dass nur der vor Gottes Angesicht treten darf, der ein reines Herz hat. Ein Beispiel dafür ist der Psalm 24. Da heißt es: Wer darf auf des Herrn Berg gehen, also den Tempelberg, als es den Tempel noch gab? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Man könnte auch sagen: Wer darf hier vor Gottes Altar treten? Antwort: Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der darf das. Aber wie ich schon beim Sündenbekenntnis fragte, wer hat schon ein reines Herz unter uns? Ich habe zum Thema Barmherzigkeit darauf schon hingewiesen. Da ist ja der heilige Gott in seiner Reinheit und Schönheit und Erhabenheit. Und da sind wir Menschen, wir Sünder in unserer Unreinheit. Und dazwischen ist ein Riss, man könnte auch sagen, eine riesige Mauer. Und die Frage ist: Was passiert, wenn wir unreinen Menschen diesem heiligen Gott zu nahe kommen? Im Alten Testament, teilweise auch im Neuen Testament, wird immer wieder beschrieben, dass das für die Menschen dann gefährlich wird, wenn sie Gott zu nahe kommen. Wir haben es in der alttestamentlichen Lesung gerade gehört. Jesaja in seiner Berufungsvision, da schaut er Gott auf seinem Thron. Und er sagt nicht: Wow, ich bin privilegiert, ich durfte Gott sehen. Sondern er sagt: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Und ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Das wird nicht gut gehen. Es gibt weitere biblische Beispiele. Elia, der verhüllt sein Angesicht, als Gott ihm erscheint. Mose ebenso, und er zieht seine Schuhe aus. Die Jünger, die den verklärten Jesus sehen und Paulus, dem Christus erscheint, die werfen sich auf den Boden. Und Petrus, als er Jesus ein großes Wunder vollbringen sieht, der reagiert so. Da heißt es, dass Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das sagt er nicht deswegen, weil er sagt: Jesus, ich will mit dir nichts zu tun haben, sondern weil er merkt: Ich passe nicht zu dieser Heiligkeit und Größe dieses Jesus. Geh lieber weg, bevor was passiert. So ist das gemeint. Also Gottes Heiligkeit und unser unreines Dasein, das passt nicht zusammen. Da ist eine Mauer. Und für viele mag das ein ungewohnter Gedanke sein heutzutage, weil die Heiligkeit Gottes oft verharmlost wird. Die Leute werden auf die Weise beruhigt, ich würde sogar sagen vertröstet, mit dem Bild so von einem komplett harmlosen Gott, der sowieso immer automatisch lieb ist. Das mag zunächst bequem sein, aber es entspricht überhaupt nicht dem biblischen Zeugnis, was wir da von Gott hören. Die Frage ist jetzt: Wie kann dieser Riss, geheilt werden, diese Mauer zwischen Gott und uns überwunden werden. Und es war schon in der alten testamentlichen Zeit die Frage des Kultus, des Gottesdienstes, des Opferdienstes. Also mit unserer Seligpreisung, wenn wir es formulieren, wie kriegen wir ein reines Herz, sodass wir dann Gott schauen? Also reines Herz hier, ne? Herz. In der Zeit vor Christus, da gab es rituelle Waschungen, kultische Opfer. Und für den allerhöchsten Priester, den hohen Priester, gab es ein ganz kurzes Zeitfenster, wo er mit vielen Ritualen begleitet einmal im Jahr ins Allerheiligste treten durfte und dort für sich und die Schuld des Volks beten und gewisse Dinge verrichten durfte. Das war ein Zeichen der Gnade Gottes, es war aber nur vorläufig, auch wie die anderen rituellen Waschungen und die Opfer. Erst durch Jesus wird der Riss zwischen uns und Gott geheilt. Die Mauer bekommt eine Tür, eine große Tür. Er wird zum Opferlamm. Es muss nicht mehr unser Blut oder ersatzweise das Blut von Opfertieren fließen, um unsere Schuld zu sühnen, sondern, so sagt Johannes der Täufer, als er Jesus am Jordan kommen sieht, siehe, dieser Jesus, der jetzt hier kommt, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ein gewaltiger Satz. Jesu Opfer am Kreuz, das ein für alle Mal geschah, gilt für alle Menschen aller Zeiten, auch für uns. Es muss auch nicht wiederholt werden. Es macht Jesus Christus zu einer unerschöpflichen Quelle der Reinheit für alle, die durch die Taufe und den Glauben zu ihm gehören. Das ist die frohe Botschaft, die wir bezüglich der Frage, wie werde ich rein von Gott bekommen. Im ersten Johannesbrief klingt es so: Das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn Jesus sagt, selig sind, die reinen Herzen sind, dann heißt das also, selig sind, die Jesus ihren Herrn nennen, die eng mit ihm verbunden sind und in seiner Nachfolge stehen, sprich, die getauft sind und glauben an ihn und zu ihm gehören. Die Verbindung mit Jesus beginnt ja in der Taufe, das versuche ich den jungen Taufeltern immer zu erklären. Also Taufe ist nicht einfach nur so irgendein Ritual, sondern getauft wird mit Wasser, Wasser reinigt und durch den Taufritus wird sinnenfällig, was Jesus tut. In der Nähe von ihm, in der Verbindung mit ihm, da wird uns Reinheit geschenkt. Er ist also für uns wie ein unerschöpflicher Brunnen der Reinheit. Und klar ist auch, wird auch im Sündenbekenntnis jedes Mal am Anfang des Gottesdienstes gesagt, wir brauchen diesen Brunnen der Reinheit, denn selbst werden wir es nicht schaffen, dass wir vor Gott uns so sehr reinigen aus eigener Kraft, dass wir ihm gefallen, auch mit dem heiligsten Leben nicht. Auch wenn wir jeden Tag 100.000 Euro an Brot für die Welt spenden würden und dafür Kredite aufnehmen würden und allen Menschen helfen würden. Wir würden es nicht schaffen, weil so viel Unreinheit in uns ist. Gott ist es, der uns Reinheit schenken muss, sonst sind wir verloren. Und es wird besonders deutlich in einem Vers von einer Situation, die ich zum Thema Gerechtigkeit schon mal angesprochen habe, nämlich in dem Psalm 51, den David nach seinem Ehebruch und nach seinem Mord betet. Da heißt es, schaffe in mir Gott, und jetzt kommt wieder dieser Begriff, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Das Besondere an diesem Vers ist, dass das hebräische Wort für schaffen, bara, eigentlich nur für Gottes Schöpfungshandeln in der Bibel benutzt wird. Für menschliches Handeln gibt es andere Wörter. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ich wieder ein reines Herz bekomme. Das ist die Wirksamkeit Gottes, des Schöpfers. Das ist das, was er für mich und in mir tut. Es ist ein Wunder, eine Neuschöpfung, die nur Gott selbst vollbringen kann. Jesus kommt es nicht auf äußere Reinheit an, so haben wir es gehört. Statt Reinheit der Hände ist bei ihm, unserem König, Reinheit der Herzen gefragt. Ich lese noch mal ein paar Verse aus dem Evangelium. Jesus sagt, Also er wurde da zur Rede gestellt, warum waschen deine Jünger sich eigentlich nicht die Hände vorm Essen? Wegen der Reinheit. Und dann sagt Jesus, nee, nicht was zum Munde hineingeht, macht ihn unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das kommt nämlich aus dem Herzen, das macht den Menschen unrein. Das sind böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Unser Herz aber wird rein durch die Nähe zu Jesus. Zwei Vergleiche dazu. Ein Wald nennt man ja auch grüne Lunge. Ich gehe da gern spazieren im Wald. Und je tiefer ich in den Wald hineinkomme und je größer das Waldgebiet wird, ist, desto sauberer wird die Luft. So ist es auch mit Jesus. Je tiefer unsere Verbindung mit ihm ist, desto reiner und heiliger wird durch seine Nähe, nicht durch unsere Kraft, sondern durch seine Nähe unser Herz, unsere Gedanken, unsere Pläne und alles, was daraus hervorgeht. Und der zweite Vergleich, mit Reinheit des Herzens ist es auch wie beim Duschen und Händewaschen. Einmal im Leben Händewaschen oder Duschen reicht nicht. Das Herz muss häufig gereinigt werden, weil es von selbst immer wieder unrein wird. Es schleicht sich immer wieder ein. Ich sage jetzt mal, der Dreck der Unreinheit, der unreinen Gedanken und Taten. Solange wir leben, werden wir also immer wieder Gott, insbesondere Jesus, darum bitten müssen, ein reines Herz in uns zu schaffen, um mit David zu sprechen. Solange wir leben, wird uns seine Nähe, nur seine Nähe wirklich reinhalten, sodass wir dann auch vor Gottes Angesicht treten dürfen. Das Ziel, das Jesus uns setzt, ist durchaus anspruchsvoll. Er sagt nicht, gebt euch mal Mühe und wenn ihr auf halbem Weg stehen bleibt, dann ist das okay. Sondern er sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ist natürlich eine steile Zielvorgabe, aber das ist durchaus etwas, was wir anstreben sollen und zugleich, was er uns verspricht und verheißt, dass er uns schenken möchte. Jetzt habe ich viel Abstraktes gesprochen. Schauen wir nochmal, was heißt es denn jetzt genau, ein reines Herz zu haben? Lässt sich zunächst mal schwer definieren, denn wer blickt schon und wer kann das Geheimnis, was in meinem Hirn, in meinem Herz vor sich geht, wer kann das wirklich ergründen? Ehrlich gesagt, ich selbst kann es auch nicht. Ich weiß manchmal selber nicht, warum ich was im Schilde führe. Das passiert dann halt einfach so. Was wir allerdings sehen können, das sind die reinen oder unreinen Früchte, die aus unseren Gedanken und Plänen, also unserem Herzen hervorgehen, die das Herz hervorbringt. Und da können wir jetzt mal das, was Jesus in Matthäus 15 nennt, mal durchbuchstabieren und es rumdrehen. Er nennt, was unrein ist, und wenn man es rumdreht, dann kommt man auf das, was dann rein heißt. Unrein nennt Jesus böse Gedanken. Rein müsste also das Gegenteil sein, gute, aufbauende, helfende, tröstende Gedanken und Worte. Unrein nennt Jesus Mord. Rein ist das Gegenteil. Ein Herz, das anderen gerne Leben, Gedeihen und Freiraum ermöglicht. Das sich daran freut, wenn andere gut leben. Unrein nennt Jesus Ehebruch und Unzucht. Rein ist das Gegenteil. Wenn wir Ehen und feste Lebensbeziehungen respektieren und uns daran freuen, wenn wir Familien fördern, wenn wir Menschen nicht nur auf körperliche Reize reduzieren, sondern sie als ganze Menschen achten. Unrein nennt Jesus Diebstahl. Rein ist das Gegenteil. Anderen ihren Besitz gönnen. Sich daran freuen, dass sie was haben und ihnen helfen, dass sie das auch erhalten. Unrein nennt Jesus falsches Zeugnis und Lästerung. Haben wir im Konfi-Unterricht mit der Mona Schenker schon mal darüber gesprochen, dass das gar nicht so einfach ist. Wie ist es mit der Wahrheit? Darf man manchmal vielleicht doch so eine Notlüge machen? Das ist hier jetzt aber auch gar nicht gemeint, sondern rein ist das Gegenteil vom falschen Zeugnis, nämlich, dass wir wo immer es geht, bei der Wahrheit bleiben, dass wir zum Beispiel keine Lügengeschichten über andere erfinden was manche gerne mal machen. Und dass wir nicht über andere ablästern, erst recht. Also wie gesagt, was da rein ist und unrein in mir, ich selber durchschaue es manchmal nicht. Und ich finde es dann schön, zu Gott zu beten, wie es im Psalm 139 heißt: Erforsche du mich, Gott, und erkenne mein Herz. Du weißt schon, was da drin los ist. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ich habe überlegt, was jetzt für eine Grundhaltung zu dieser Seligpreisung passen würde. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und ich komme in etwa so zu folgender Gedankenfolge. Ich bin selig, also glückselig, weil ich weiß, dass Jesus mich reinwäscht, weil er die Quelle der Reinheit für mich ist. Er reinigt auch meine Gedanken und Pläne. Und diese Klarheit und Reinheit und Wahrheit Gottes soll nun mein ganzes Leben prägen. Und es soll auch der zu spüren bekommen, dem ich begegne. Der soll Aufrichtigkeit erfahren und ein Stück Reinheit. Das innere Bild dazu: Ich bin getauft, damit Jesus ganz nah. Und wie Wasser den Körper reinigt, so reinigt Jesus mein Herz, meine Gedanken, Pläne, Wünsche und Sehnsüchte. Und wie Wasser nehme ich Jesu Worte in mich auf, sie gehen dann durch mich hindurch. Ihre Reinheit bleibt in mir zurück und Unreines lösen sie und sorgen dafür, dass es ausgeschieden wird. Manche Leute machen sowas wie Darmreinigung. Das ist auch so, da gibt man da was rein und am Ende soll das Unreine ausgeschieden werden und man soll innerlich rein sein. Wenn man das auf die Seele bezieht, auf die Pläne, dann ist das, denke ich, ähnlich. Also mit Jesus in Verbindung bleiben, hat etwas Reinigendes für den ganzen Menschen. Durch Jesus werde ich reinen Herzens. Jetzt müssen wir nur noch drüber nachdenken, wie ist das mit dem Gott schauen? Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ich habe bereits gesagt, dass schon im Alten Testament, dass das da nicht so einfach ist mit dem Schauen Gottes. Dass sich nur derjenige Gott nahen darf, der ein reines Herz ist. Und wer sich Gott naht, dass der ihn dann natürlich auch schaut. Von Mose gibt es da eine interessante Begebenheit, der wünscht sich: Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt dann: Nö, geht nicht. Denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Dann muss sich Mose in einer Felsspalte verstecken. Gott zieht über dieser Felsspalte und ihm vorüber. Und dann darf er ihm hinterher sehen. Also die Rückseite Gottes darf Mose schon mal sehen. Aber Gott in seiner Herrlichkeit, das geht noch nicht. Wenn wir durch Jesus vollkommen rein sein werden, so rein, dann werden wir die Heiligkeit und Reinheit Gottes auch ertragen können, weil Jesus uns unmittelbaren Zugang zu Gott schafft. Gott schauen, das ist dann auch eine Form der Gemeinschaft. Bei der Sündenvergebung, das ist eher so ein juristischer Akt. Gott stellt die Gerechtigkeit wieder her. Das ist so Freispruch vor Gericht. Da geht es um Gerechtigkeit. Beim Gott schauen, da geht es um Gemeinschaft. Wenn zwei Leute verliebt ineinander sind, dann spiegelt sich das oft dadurch wieder, dass die sich ganz intensiv und lange anschauen, in die Augen schauen. Also das Schauen hat was mit Gemeinschaft zu tun. Und was unser Herz reich und froh macht, zum Beispiel ein schönes Bild, ein Kunstwerk, eine zauberhafte Landschaft, da können wir lange davor stehen und es einfach nur anschauen und es tut uns gut. Es ist etwas Großes, wenn uns verheißen ist, dass wir Gott schauen dürfen eines Tages. In Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, da sehen wir jetzt schon deutlicher als irgend sonst in der Welt, wer Gott ist. Jesus hat mal gesagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Da geht es ja auch schon um das Schauen von Gott. Aber noch sind die Augen unseres Herzens, unseres Denkens und Planens verschmiert durch böse Gedanken und böses Handeln. Und deswegen gilt auch, was Paulus sagt: Noch können wir die ganze Klarheit Gottes nicht sehen. Wir wandeln noch im Glauben, so nennt er das, und noch nicht im Schauen, dass wir Gott so richtig sehen. Aber die Zeit des Schauens, die wird kommen nach diesem irdischen Leben. Da wird Jesus, unser König, uns hineinholen in sein himmlisches Königreich. Wir werden vor seinem Thron stehen und ihn in seiner ganzen Herrlichkeit schauen. Und das bringt Hiob sehr schön zum Ausdruck. Das ist auch das letzte Zitat aus der Bibel, was ich jetzt hier noch sagen möchte. Er sagt, lange bevor sich der Auferstehungsglaube herausgeprägt hat in Israel und bei uns, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch, und jetzt kommt's, Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Die Zusage Jesu, dass wir als seine Nachfolger einst Gott schauen werden, kann uns beflügeln. Mag sein, dass Unreinheit diese Welt beherrscht und darin sogar als Erfolgsrezept zählt. Bei Jesus zählt Reinheit, wie er selbst sie uns herzlich gerne schenkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.